Guten Abend bei Alles Lab, eurem Lab-Podcast zum Thema Fantasy Lab oder andere Lab-Themen, also Artverwandt und ähnlichem. Ich habe einen tollen Co-Host. Hallo Paula.
Guten Morgen, Tom.
Und wir haben einen Gast, weil es um ein Thema geht, das ich zumindest schon länger kenne, andere vielleicht noch nicht. Es geht um die Clanslande und wir haben den Marco zu Gast. Hallo Marco.
Hallo, grüße euch.
So, Marco, wie bist du eigentlich zum Lab gekommen?
Ich bin zum Lab gekommen, wie wahrscheinlich vermutlich mal viele vor mir, indem ich vorher eigentlich Pen and Paper schon gespielt habe. Also ich kannte Rollenspiel schon vom Tisch. Und bin da halt über, ja, mit Changeling angefangen, dann über die World of Darkness irgendwann mal über Vampire und wollte ich Werwolf spielen, habe aber niemanden getroffen und habe angefangen, übers Forum Leute zu suchen. Und da bin ich in so eine Rollenspielgruppe reingekommen und die Spielleiterin hat zu mir gesagt, Mensch, hast du nicht mal Bock, Live-Rollenspiel zu machen? Und ich so, auf keinen Fall. Dass ich mir so im Gummisport rumrennen und sich verkleiden, das mache ich nicht. Aber dann habe ich halt doch mal, war ich neugierig und habe dann mich tatsächlich als am ersten Mal als NSC angemeldet, habe gesagt, ich probiere das einfach mal. War auch gar nicht so weit weg von zu Hause und dann habe ich da mitgemacht und war gleich beim ersten Mal Feuer und Flamme. So bin ich dazu gestolpert.
Okay. Dann, wie bist du, warum... Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Wie schaffst du es, zu den Clanslanden zu kommen? Wie bist du die Person geworden, die darüber redet? Wie bist du da? Erzähl.
Ja, also ich habe halt, nachdem ich dann zum ersten Mal NSC war, habe ich das Jahr drauf, das war also auch Herbst, da war für mich persönlich als Anfänger die Saison erstmal beendet, habe ich dann das Frühjahr drauf, habe ich gesagt, boah, komm, ich mache mal einen Spielercharakter. Und dann habe ich halt mit der Orga, die ich kannte als NSC, habe ich dann gesagt, komm, was habt ihr denn da für ein Land? Und dann haben die gesagt, ja, wir viele von uns spielen in den Nordland-Clans, was übrigens die eigentliche Bezeichnung ist, Nordland-Clans, aber komme ich später noch dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme da auch von denen. Hatte aber absolut keine Ahnung, kein Hintergrundwissen und ich muss dazu sagen, da gab es auch nicht wirklich viel, also viel mündlich überliefert, wir sind die und die und machen das und das, aber sehr wenig Text, wo man jetzt wirklich einen Hintergrund genau durchlesen konnte und sich dran entlanghangeln, also und so habe ich halt gesagt, ja, ich spiele erstmal Mensch, ich hatte ja keine Ahnung, also kann ich auch nur jedem empfehlen, erstmal anzufangen als jemand, der auch im Spiel keine Ahnung hat, so wie ich sie eben auch Outtime keine Ahnung hatte. Und habe gesagt, Spiel Mensch, der so auf Reisen ist und mit einem völlig losen Hintergrund, der eigentlich total bedeutungslos war, der aber halt aus den Nordland-Clans kam. Und mehr wusste ich eigentlich tatsächlich auch gar nicht. Und der Rest hat sich im Laufe der Zeit eigentlich so Stück für Stück ergeben. Also so bin ich dann halt auch durch viel Spielen unter Spielern bekannt geworden, bei der Orga bekannt geworden. Ja, also spielt die Spielfigur halt auch, es ist ja so ein Selbstläufer, wenn du halt dann viel spielst und bist viel weg und machst viel, also die Spielfigur macht viel, dann willst du ja irgendwann auch selber für dich mal eher so eine Begründung haben, wer bin ich, wo gehe ich hin, was tue ich, wo komme ich her, wo ist mein Platz und so weiter. Und so hat sich das halt ergeben, dass ich halt immer mehr mit dem Land Nordland-Clans verbunden worden bin. Und dann irgendwann auch in den Verein Trollheim e.V. eingetreten bin. Und so halt mit dem Verein und dem Land Stück für Stück gewachsen. Und mittlerweile bin ich Vorstand vom Verein und ja, auch so ein bisschen Hintergrundschreiber. Hab mit anderen zusammen eine Orga gegründet, die das Land auch bespielen. Also da hat sich alles so Stück für Stück dann jedes Puzzlestück dazugegeben.
Also heißt es eigentlich, heißt das Land jetzt noch Nordland-Clans, heißt es Clanslande?
Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Das Land heißt Nordland-Clans. Der Begriff Clanslande kommt tatsächlich daher, weil das eben die Menschen sind, die in den Clans leben. Also sprich diese verschiedenen Clans, wo wir nachher noch dazu kommen. Und es gibt aber auch nun mal andere Völker und auch andere Gruppierungen oder auch Städte, die nicht zu einem Clan oder den Clans dazugehören. Deswegen wird das ganze Land als Nordland-Clans betrachtet. Da gehören ja auch Orks dazu und so weiter und so fort, die eben selber nicht zu den Clans gehören. Deswegen sagt man Clanslande eigentlich zu den Gebieten in dem Land, wo Hirschclan, Wolfsclan und so weiter die leben und die herkommen und das ganze Land an und für sich in Summe Nordland-Clans heißt.
Also werden wir das
Okay,
Ganze jetzt
gut.
mehr oder weniger politisch korrekt als Nordland-Clans einfach weiter bezeichnen?
Ja, genau. Wäre passend.
Sehr gut.
Gut.
Jetzt hast du ja schon was dazu gesagt, wie es zu dem Namen kommt, dadurch, dass da unterschiedliche Clans leben, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Wie sieht es denn mit der Lage aus? Also kannst du ungefähr beschreiben, wo das Land liegt, welche Nachbarn es zum Beispiel gibt.
Also wir sind ja auch Teil der Mittellandkampagne oder wie er einmal darf, wie es der korrekte Name oder Bezeichnung ist. Und demzufolge sind wir auch ein Teil der Karte und sind da relativ zentral, weil auch die Nordlandlands eigentlich schon ein relativ altes Land der Mittellandkampagne sind. Der direkte Nachbar westlich von uns wäre Rabenstein zum Beispiel, dann nordwestlich, also direkt drüber, ist dann Stedingen. Auf der östlich kommt dann quasi auch das Tinarische Meer. Da direkt drüber ist noch so ein kleiner Teil, der früher so ein Protektorat war, mittlerweile auch zu Rabenstein gehört. Das nennt sich Neuraben. Und südöstlich ist das ehemalige Terra Nigra. Also wir bezeichnen es im Prinzip immer noch als Terra Nigra, aber das wird ja quasi nicht mehr bespielt und wird aber auch von uns verwaltet. Wir haben das quasi als Verein übernommen damals, als sich die Orga zerschlagen hat, weil wir gesagt haben, wir wollten das einfach im Prinzip als Nachbarland und auch dann Themenland, also zum Plot nehmen. Deswegen wird Terra Nigra oder den Teil davon, der noch übrig ist, von uns nach wie vor verwaltet. Und dann direkt daneben, also südwestlich, da kommt Meldrum, das direkt an uns grenzt. Da ist es tatsächlich genauso. Also Meldrum wird komplett von uns verwaltet, weil die ehemalige Orga, die Meldrum gegründet hat, auch, die gibt es quasi nicht mehr, aber der Hauptorga, der hat uns quasi gebeten, hey, ich habe eigentlich prinzipiell immer noch vor, vielleicht mal wieder zurückzukommen und da könntet ihr das Land einfach verwalten und das war eigentlich auch in unserem Sinne, weil wir auch gesagt haben, komm, es ist blöd, wenn du ein Nachbarland hast und plötzlich, weil die halt, wenn es hier auch gar nicht mehr gibt, verschwindet es von der Karte und ist da so ein weißer Fleck drauf und danach hast du ein anderes Land da. Deswegen haben wir also haben das Land Meldrum auch übernommen und verwalten das quasi als Nachbarland.
Wir hören dich dann also in zukünftigen Ländervorstellungsfolgen nochmal für deine Nachbarländer mit.
Ich,
Nur so
nein,
als Idee.
ich denke eher nicht. Weil Meltborn hat im Vergleich zu uns, sage ich mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen relativ komplexeren Hintergrund, also wo man relativ viele Seiten lesen muss, die ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht lesen möchte, weil wir das, Es wäre mir, glaube ich, zu viel, mich da auch nur reinzuarbeiten. Wir nehmen es als Nachbarn und sind froh, dass wir die Nachbarn haben. Tatsächlich gibt es ja auch noch ein paar bespielte Charaktere, die auch manchmal noch Querverbindungen zu unserem Land haben. Ne? Also ein Charakter, die tatsächlich auch in die Nordlandlands eingeheiratet hat, die aus Meldrum ursprünglich kommt. Und daher ist es eigentlich ganz gut, wenn es dieses Land nach wie vor noch gibt.
Jetzt hast du von Clans geredet. Wie ist denn die Regierungsstruktur eigentlich so in dem Land? Reden wir vom Gesetz des Stärkeren? Reden wir von Tiere stehen in der Macht und die Menschen dürfen dienen? Oder wie kann ich es mir vorstellen? Weil ich stelle mir unter Nordland-Clans, boah, da gibt es so viele Möglichkeiten. Mein Hirn springt und vermutlich das von den Hörenden auch.
Ja, das ist wie wahrscheinlich bei vielen anderen. Ländern auch gar nicht so einfach.
Mhm.
Oder vielmehr, was einfach, es ist ja der Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Kompliziert ist es nicht, aber vielleicht durchaus komplex. Es gibt ja, wie schon erwähnt, verschiedene Clans. Also ich zähle jetzt mal grob auf. Ne? Das sind halt, es gibt drei verschiedene Wolfsclans, die Frostfänge, die Wolfreaks und die Graupelze. Das sind praktisch die größten. Übrigens, die vielleicht vorneweg, die Clans bestehen eigentlich von gewissen Ausnahmen, die durchaus zulässig sind, eigentlich nahezu ausnahmslos aus Menschen. Also sprich Orks, Elfen und Zwerge, was auch immer, die haben keine Clans gegründet. Also ist ein Bündnis zwischen den Menschen. Und da gibt es noch einen Hirschclan, einen Bärenclan, einen Krähenclan. Und im Prinzip noch ein zusätzliches Totem, aber ich glaube, da komme ich nachher dazu, sonst würden wir thematisch das alles ein bisschen über einen Haufen kehren. Und jeder Clan ist im Prinzip so ein bisschen für sich strukturiert. Die haben also ein Oberhaupt, also einen obersten Häuptling, dann obersten Schamanen und einen Ältesten. Und aber damit so eine gesamte Landesstruktur gibt, was die Führung angeht, gibt es einen sogenannten Turm der Wacht. Na, das ist tatsächlich kein Turm, wie man sich es vorstellen muss, sondern es ist eine Versammlung, bei denen sich alle Clans treffen, aber auch durchaus die anderen, sprich die Städte, kommen dürfen und auch dann Orks, wenn sie dann so wollen, wenn sie dann wollen. Und Elfen haben da auch einen Platz, weil sie dann dort auch sprechen dürfen. Und dort wird über die Geschicke des Landes gestimmt. Da gibt es noch einen Tane. Der Tane ist quasi in der Regel auch es ist auch ein Mensch und ist auch der oberste Krieger oder Häuptling von dem Clan, also ein Clansfürst oder Clanführer. Und der aber zusätzlich noch Tane ist, das ist praktisch dann der, wenn man so möchte, der Anführer des Landes, der aber auch, wenn man so möchte, auch nur eine Stimme mehr hat im Turm der Wacht als die anderen. Sprich, der hat immer eine Stimme für seinen Clan und gleichzeitig noch eine separate Stimme als Tane. Sprich, es wird dann in diesem Turm der Wacht, in diesem Rat abgestimmt, wenn man so will, über die Geschicke des Landes. Das ist so die politische Struktur.
Das heißt, dass wir es uns richtig vorstellen können, weil es ja sehr, sehr tierisch ist, was ihr da habt mit Wolfsclan und Hirschclan und so weiter. Der Tane als solcher ist dann, wie wird der bestimmt? Wird der aufgrund eines besonderen Tierkreiszeichens gewählt oder weil er der Stärkste ist oder wie können wir es uns vorstellen?
Ja, da ist schon so, wie ich glaube, Paula war das gerade, die es gesagt hat, mit Recht des Stärkeren. Das ist schon so, dass es in unterschiedlichen Clans unterschiedliche Möglichkeiten oder Vorgehensweisen gibt, wie man dort Clansführer wird. Genauso aber auch, wie man oberster Schamane wird, also höchster Geistersprecher, Hochschamane, oder aber auch, wie man Ältester wird. Ich meine, da ist ein Begriff schon fast drin, ne? Also der Älteste wird meistens der Älteste, aber nicht nur ein Alter, sondern es muss dann schon eine Person auch sein, die ja irgendwas, ich sag's mal, gerissen hat im Leben. Also nur wenn jemand alt und dattrig ist, wird er deswegen nicht ältester. Ne? Aber in der Regel ist es halt jemand, der sehr alt ist, sehr erfahren ist und vom Clan auch respektiert wird und verehrt wird, vielleicht sogar ein Stück weit. Dann bei Schamanen, also da wird es schon sehr tief gehen, wenn ich jetzt jeden einzelnen Clan aufsehen müsste, weil bei jedem Clan ist es meistens ein bisschen anders, wie man Hochschamane wird. Und genauso auch ist es beim Häuptling. Bei vielen ist es aber so, dass eben das Recht des Stärkeren, sprich, für den Kampf ermittelt. Na, aber manchmal gibt es auch dann Prüfungen der Weisheit und so. Also das müsste man wirklich im Detail betrachten. Da ist jeder Clan ein bisschen anders. Aber es ist schon so, dass der Tane eben auch, es muss jemand sein, der willens ist und sagt so, fühle mich in der Lage dazu und fühle mich berufen, Tane zu werden. Und ich möchte Tane werden. Ich drücke es mal ein bisschen blöd aus. Na, und dann wenn es jemand anderen gibt, will alle sagen, stimmt eigentlich, du hast recht, du bist wirklich eine ziemlich coole Socke und wir finden, du hast was gerissen und hast eine gute Meinung, eine gute Vorgehensweise, wird mal Tane, dann wird er auch Tane. Ja. Aber es kommt eher selten vor, weil meistens gibt es halt einen anderen, der sagt, was du? Nee, Quatsch, ich bin Ich bin viel erfahrener Krieger als du. Ich habe dann viel mehr Leute irgendwo hingeführt und ich fordere dich. Also dann wird dich um Tane wird gekämpft.
Okay.
Und der Stärkste gewinnt.
Und der andere ist dann nicht mehr.
Doch, es ist eine sehr große Achtung vor dem Leben. Das heißt, in den Nordrang-Clans ist es so, dass es durchaus sehr erbitterte Kämpfe gibt und auch dort bei solchen Kämpfen um ein, ja, ich nenne es mal für Spaß, aber Amt oder eine Position, wird es besser ausdrücken, auch zu Toten kommt. Aber man versucht es eigentlich eher zu vermeiden, weil jedes Leben, das vom Clan ausgelöscht wird, ist halt ein Leben weniger. Und das versuchen Claner eigentlich zu vermeiden.
Okay.
Aber kommt vor.
Also im Zweifel eher zusammen für den Clan als erbittert gegeneinander.
Generell ja, aber da kommt es halt auch wirklich drauf an, wie die, ja, wie soll ich sagen, wie eine Auseinandersetzung zustande kommt und welche Vorgeschichte die hat und so weiter. Aber letztendlich, seien wir ehrlich, das ist ja alles auch Fluff und Hintergrund, wenn man so will. Na, solche Dinge, die willst du ja nicht im Lab ausspielen. Also wir zumindest nicht, weil es ja hier um die Landesgeschicke geht. Also so etwas wirklich in einem Live-Rollenspiel auszuspielen, wird, es ist zumindest unserer Meinung nach, also im gesamten Verein, nicht nur meiner, gehört da nicht hin. Das ist, bestimmst du als Verein und sagst so und so sieht's aus. Ich kann auch gleich vorneweg sagen, oder was vorneweg, der Tane wurde bei uns so bestimmt, dass wir gesagt haben, der Tane ist eben kein Spieler logischerweise, sondern der Tane ist die Stimme des Vereins. Also wenn wir sagen, Folgendes wird gemacht, dann wird Folgendes gemacht. So kann man nämlich auch durchaus, wie soll ich sagen, also Fehltritte eines Spielers vielleicht auf Laub als Verein mal gut ausbügeln, falls es sowas geben sollte.
Also Arbeit mit Lead-NSCs im Herrschaftssystem,
Genau.
wenn ich es jetzt mal so zusammenfassen darf.
Ja, das ist schon so.
Habt ihr denn darüber hinaus auch irgendwelche Diplomatie, indem ihr zum Beispiel mit bestimmten Ländern befreundet seid, mit euren Nachbarländern oder mit irgendwelchen Ländern vielleicht auch weiter weg?
Ja, definitiv. Also gewisse Dinge, die ergeben sich ja quasi im Spiel, ne? Wenn du als Spieler irgendwo auf dem Con aufschlägst und triffst dann eine andere Spielerschaft und man versteht sich gut und tauscht sich aus und trifft sich vielleicht öfters. Da ergeben sich halt nun mal durchaus solche Dinge, dass man befreundet wird oder auch so durchaus Allianzen auch schmiedet. In dem Fall, wenn du zu einer befreundeten Orga gehst und sagst, wir als Vertretung der Nordlandsklans kommen zu euch und helfen euch bei eurem Problem, da entsteht da quasi so ein, ja, zwangsläufig so eine Art Bündnis. Und das ist bei uns auch der Fall. Also gerade unsere Nachbarn zum Beispiel, wir stehen ja auch im Kontakt mit Rabenstein. Wir kennen die Orga, ich habe Kontakt zu der Stedinger Orga. Und ja, von dem her ergibt sich da durchaus manchmal nettes Gespräch oder auch gemeinsames Spiel.
Jetzt kann man die gleiche Frage natürlich auch noch mal umdrehen. Wie ist das denn mit verfeindeten Ländern? Haben die Nordland-Clans Feinde?
Also nicht per Definition als Land XY. Also die alles, was so gegen den, also die Nordrang-Clans sind eben ein sehr naturverbundenes Volk, wo er halt den Glaube an Totems und Geister und auch eben den Kreislauf der Natur groß ist. Das heißt, alles, was so wider der Natur, wider dem Kreislauf, wie man so schön sagt, oder abgrundtief finster ist, ist etwas, was per se eigentlich als Feind betrachtet wird. Aber nicht, dass man sagt, da ist ein Land und wir fangen das mit dem Krieg an und marschieren da ein und befreien das Volk oder so. Das ist etwas, das würde ja im Prinzip eigentlich fast schon gegen unsere bespielte Struktur eigentlich zuwiderhandeln, weil wir im Prinzip eigentlich mehr für uns bleiben, wenn möglich. Wenn das Land angegriffen werden würde, würden wir es natürlich verteidigen, auch vereint natürlich. Gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Aber, und wenn eben dann befreundete Orga, sprich befreundetes Land, unsere Hilfe braucht, dann würden wir denen auch helfen. Aber wir haben keinen Krieg oder eine offene Feindschaft mit einem anderen Land, das ich jetzt nennen könnte.
Okay, wie ist es mit, du hattest jetzt Orks gesagt und Elfen, weil mich das nochmal interessieren würde. Gibt's da, wie ist das bespielt? Wie erzähl mal, Orks in den Nordland-Clans? Viele Menschen, stelle ich mir vor. Sind die einzeln? Gibt's da Stämme? Gibt's da, wie können wir es uns vorstellen?
Also der Hintergrund ist, sag ich mal, relativ deutlich schon beschrieben, nicht im Detail, ne? Also wir haben aber auch für uns halt vor längerer Zeit ausgemacht, es gibt das alles, also sprich, es gibt das alte Volk bei uns, also die von der Geschichte von den Nordland-Clans gab es eben früher Menschen und Orks nicht, das sind die zum Beispiel die jüngeren Völker. Genaue Zeitrechnung haben wir ja nicht. Wir haben ja schon immer gesagt als Verein, wir wollen uns da nicht festlegen, dass es, keine Ahnung, so eine Datum mit 3000 Jahre gibt es Menschen oder so. Wir haben gesagt, die gibt es halt schon länger, aber halt nicht schon immer. Ja, genauer spezifizieren wollten wir es nie. Aber früher gab es halt, das alte Volk waren, da würde ich Elfen, Zwerge, es gab auch Feen und Riesen. Na, Feen gibt es mittlerweile nicht mehr bei uns. Es gibt aber immer noch Elfen und wir haben auch Zwerge. Trolle gibt es auch noch. Das sind die, die zum sogenannten alten Volk gehören. Die haben da ihre eigene Geschichte. Aber Menschen und Orks sind eben das jüngere Volk. Wir haben auch irgendwann mal für uns ausgemacht, komm, wir wollen das so machen, dass wir eben durch die Naturverbundenheit und vor allem die Geistergläubigkeit eben nicht dieses typische Menschen gegen Orks spielen wollen. Das gab es übrigens auch in der Geschichte. Ne? Also früher haben Menschen und Orks Krieg gegeneinander geführt. Und wie früher meint nicht vor 200 Jahren im Spiel, sondern noch ist doch gar nicht mal so arg lange her. Lass mal 20 Jahre her sein oder 30. Aber wir haben für uns gesagt, wir wollen was anderes spielen. Deswegen sind Orks und Menschen ein kleines Wortspiel, im Geiste vereint, also durch die Geister vereint. Es war tatsächlich von den Geistern auch, nein, ich will nicht auch sagen erzwungen, aber initiiert, dass halt wirklich die Orks von Vielfraß, das ist ihr Stammestotem, gezwungen worden sind. Nach dem Motto, passt man auf, ihr geht da jetzt zum Turm der Wacht und sagt, wir haben ein gemeinsames Problem. Wir müssen gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Und so hat es angefangen, dass die Orks und die Menschen tatsächlich zusammengearbeitet haben. Innerhalb ihrer Möglichkeiten. Also wir haben auch gesagt, wir wollen jetzt kein Friede, Freude, Eierkuchen und lasst uns gemeinsam Geburtstagsfeiern machen. Also Orks und Menschen haben durchaus eben auch andere Ziele und eine andere Mentalität. Das spielt schon auch eine Rolle bei uns, aber wir haben auch gesagt, dass es eben jetzt keine offene Feindschaft oder Krieg geben soll, aber durchaus Schwierigkeiten und eben auch, ich sag mal, Rassismus, also gibt ja auch durchaus diesen gespielten Rassismus, den ja jeder kennt, der durchaus auch Sinn macht, ne? Und so ist es bei uns eben, dass es auch verschiedene Orkrassen gibt, also wir haben dann die irgendwann mal spezifiziert den Grün, Braun und Schwarz-Orks. Schwarz-Orks sind die, die immer Probleme machen, die ein bisschen herabschauen auf Menschen. Grün-Orks sind die, mit denen man auch handeln kann, die auch dann ein bisschen Interesse eher dran haben an Kultur von anderen. Ja, und so ist es eigentlich entstanden und wird so weit möglich auch bespielt. Mhm. Das ist genauso auch mit Elfen. Ne? Also wir haben auch, da haben wir auch ganz klar gesagt, es gibt eben auch ein Elfengebiet. Das ist der Silvanor, das ist ein großer Wald. Der ist für uns auch, der wird nie bespielbar sein, wenn einfach die Art und Weise, wie wir uns den Silvanor vorstellen, da wird es wahrscheinlich kein Kongelände geben, das es hermacht. Also das wird immer Hintergrundgebiet bleiben, aber durchaus halt eben, dass es eben Elfen gibt, die davon kommen, vom Silvanor kommen. Und wir haben ja durchaus auch Charaktere, die von da aus schon gekommen sind. Also es gibt dann, um das Beispiel zu nennen, Wildelfen. Das ist eine Spielerklasse, wo wir gesagt haben, die lassen wir zu als Spielercharakter. Ja, und da gibt es aber halt dann noch die, der Hintergrund ist noch nicht zu Ende geschrieben, aber halt Waldelben oder Grünelben oder wie du es willst, also die halt wirklich vom ganz alten Volk sind, die auch ganz, ganz alt sind, die wollen keinen Kontakt zu Menschen und die werden auch nie als Spielfigur auftreten. Also das wird auch nie in Spielerhand gegeben. Das werden NSCs bleiben.
Ich hänge immer noch an dem Bild mit den Orks und Menschen werden nicht zusammen Geburtstag feiern. Ich hab das automatisch im Kopf gehabt.
Was hast du automatisch im Kopf gehabt? Eine Geburtstagsfeier, eine Gemeinschaft.
Naja, dass halt dann irgendwie die Orks den Menschen irgendwie Geburtstagskuchen backen oder sowas. Vielleicht sollten wir mal anfangen, nach Fanarts zu fragen. Könnten solche wundervollen Bilder mal also, irgendwie gemalt werden?
Gefeiert haben wir schon zusammen, also es, weil es halt ein Teil von der Landesgeschichte war und auch auf Con schon stattgefunden hat. Das war aber eine andere Orga, die das Land auch bespielt hat. Da gab es durchaus, da gab es halt gemeinsame Dinge, die wir tun mussten. Da waren halt NSCs auch da, die ausgespielt haben. Und da hat man dann auch gegen Ende dann tatsächlich auch gefeiert. Es gab, vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es sogar gemeinsame Nachkommen, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen.
Lassen wir. Da liegen wir den Mantel des Schweigens darüber.
Wir können ja eine 180-Grad-Drehung machen und mal noch ein bisschen weiter über die Religion reden. Es ist ja meistens etwas bedeckter. Wie sieht das bei euch aus? Also ich habe schon rausgehört, Geisterglauben spielt eine große Rolle.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Werden ja vermutlich irgendwelche Naturgeister angebetet, oder?
Richtig und falsch. Naturgeister ja, angebetet nicht. Also das heißt da bin ich auch sehr großer Fan davon, aber nicht nur ich, wir haben uns da schon darauf geeinigt, dass eben wir das durchaus, das hat ein bisschen Ähnlichkeit auch mit den nordamerikanischen Ureinwohnern, weiß ich, ob man Indianer noch sagen darf.
Nein.
Ja, dachte ich mir. Es ist letztendlich so, dass, dass da auch so eher die wie heißt denn eigentlich? Ich glaube, Animismus ist das richtige Begriff dafür.
Ich glaube schon, ja.
Ja, dass halt die man glaubt an die Geister, es ist aber kein Anbeten und kein Unterwürfiges, es ist erst mehr so auf Augenhöhe. Also die Menschen verhalten sich nicht unterwürfig den Geistern gegenüber. Es ist eigentlich so eine Art Miteinander. Sprich, die Geister geben auch zum Beispiel Schamanen oder auch Totemkrieger oder wem auch immer, gewisse Gaben mit und Schutz und Fähigkeiten und, wie soll ich sagen, lassen sie im Land leben. Genauso ist aber so, dass die Menschen eben dann für die Geister etwas tun. Also wenn die Geister sagen, hier läuft irgendwas schief oder hier wurde ein Hain entweiht oder was auch immer, ihr müsst da was tun, dann machen die Menschen das. Das ist einfach ein gutes Miteinander und keine Anbetung, wie es in einem religiösen Glauben wahrscheinlich eher der Fall wäre. Ja, und von Beginn zu machen oder anzufangen, ist es letztendlich so, dass wir 5 Landestotems haben. Ja, das ist der Bär, der Wolf, der Hirsch, Krähe und Vielfraß.
Die könnten mit den Clans übereinstimmen.
Jein, die ersten 4 ja, der letzte nicht. Weil nämlich der letzte ist, es gibt keinen Clan, der an den Weg des Vielfraßes geht. Das ist also das, was wir im Verein entschieden haben, kann man sagen, lass uns das bei den Orks lassen. Es gibt aber durchaus, das ist, was ich mit komplex meine. Es ist ja bei uns so, dass jemand, der aus dem Hirschclan kommt, nicht zwangsläufig nur Hirsch folgen muss. Der Clan ist dem Hirsch zugetan und folgt Hirsch, aber es gibt da im Hirschclan selber durchaus Schamanen, die sagen, ja, ich bin aber auserwählt worden von Schildkröte und nicht von Hirsch. Das heißt, er kommt aus dem Hirschclan, ist aber ein Schamane, also Schamane und sag mal nicht Schamane, ist ja die Verbindung zu Geister doch nochmal was anderes. Ne? Also ein Schamane hat ja das Bündnis eingegangen mit dem Geist und ist nicht nur jemand, der in einem Land lebt, das den Geistern zugetan ist und den dran glaubt, sondern da ist ja doch nochmal was anderes dahinter in der Verbindung. Und da kann durchaus auch ein Hirschclaner sagen, ich komme aus dem Clan des Hirsches, aber mich hat Schildkröte oder Bär auserwählt, um mit mir ein Bündnis einzugehen. Ja, also das wollten wir uns eigentlich schon immer offen lassen, dass eben auch für uns als zum, ich sag mal, Geschichten erzählen, wenn man so will, oder bespielen, aber inklusive auch den Spielern, die sich dafür interessieren, SC zu werden, dass man da doch alles ein bisschen offen lässt. Ne? Wenn jemand sagt, ich hätte wahnsinnig Lust, stinkt der Schamane zu werden oder so, dann sagt mir, klar, kannst du machen, du kannst auch gern deswegen dann zum Clan des Bären gehören. Auch da ist es im Prinzip jedes Totem prinzipiell möglich.
Ich muss da jetzt kurz zwischenfragen, weil ich bleibe natürlich beim Geburtstagsfeierbild.
Hättest nicht sagen.
Nein, hättest du nicht, aber es ist
Das wird jetzt schon der Untertitel der Folge vermutlich.
Das heißt, ich kann quasi viel Fraß, weil ich finde ihn ganz passend für eine Geburtstagsfeier, fragen für eine Geburtstagstorte, für eine ganz besondere, natürlich, wo man irgendwie 200 Jahre noch davon spricht. Aber ich darf dafür halt keine Orks einladen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Dann ich glaube, ich habe die Frage nicht verstanden. Was meintest du?
Okay, ich stelle sie einfach nochmal. Nee, ich lasse es. Es ist besser. Es macht es nicht besser.
Also wir machen keine Torte aus viel Fraß. Das ist übrigens auch ein Teil, das ist schon sehr speziell, aber es gibt heilige Tiere und heilige Tiere sind im Prinzip immer die, die dem Clan zugehören, na, und die dürfen auch nicht getötet werden. Na, also sprich, auch da gibt es Ausnahmen, aber die sind sehr speziell. Also wenn ein Mensch zum Beispiel, also ein Wolf wird in den Nordlanglands nicht getötet, außer du bist in Lebensgefahr und musst dich da in der Haut erwehren. Ne? Also jeder Mensch darf sich gegen ein Tier, auch ein heiliges Tier, sprich ein Tier, das dem Totem, das Totem widerspiegelt, natürlich wehren, logischerweise. Und die einzige Ausnahme, wo es noch was anderes gibt, ist die heilige Jagd. Ne? Das ist quasi der Hirschclan, inklusive alle anderen Clane, dürfen in einer Form rituellen Handlung auch Hirsche jagen und töten. Aber das ist etwas ganz Besonderes und mit den Geistern abgestimmt und das ist alles ganz kompliziert und hochspirituell. Also nicht einfach, oh, ich habe Hunger, ich jag mir jetzt einen Hirsch. Ja, also dieses Mal Krähen töten, Wölfe töten, Bäre töten und so weiter ist nicht erlaubt. Auch wenn du Gast bist, und tötest einen Wolf, hast du erstmal Erklärungsnotstand.
Okay.
Ich wollte gerade schon witzeln von wegen, ah ja, dann gibt's ja keinen Hirschbraten bei euch zur Feier. Anscheinend ja doch. In Ausnahmefällen. Aber das klingt eigentlich nach einem ziemlich friedlichen Land. Gibt es da auch irgendwelche Gruppen, wie zum Beispiel Militär oder Söldner, die da irgendwie dafür sorgen, dass es nicht so friedlich ist? Oder nicht mehr so friedlich wirkt?
Naja, also letztendlich ist da auch ja eigentlich im Prinzip alles offen. Also interne Dinge haben mir halt irgendwann mal nach Bürgerkrieg, also das Land hat ja auch eine Geschichte, ne, so ein langer Bürgerkrieg, der eben auch mit einem, ist auch ein NSC, der halt die Herrschaft übernommen hat und das Land quasi in Bürgerkrieg getrieben hat, inklusive auch mit Orks zusammen gegen andere Klaner gekämpft hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber seit das vorbei ist und auch eine andere Con-Reihe vorbei war, haben wir halt irgendwann gesagt, okay, es gab Krieg, es gab Auseinandersetzungen, da gibt es gerade momentan keinen drastischen Ansatz mehr für. Das heißt, Streitigkeiten, Rangeleien und handfeste Auseinandersetzungen gibt es natürlich immer. Du musst dir so vorstellen, dass halt die Clans, also ja, es gibt ja viele Filme auch, wo durchaus auch Teile davon zumindest mal durchaus passen könnten, auch wenn du es fällt mir gerade gar nicht mehr wieder ein, der Film heißt mit Mel Gibson, meine Güte.
Apokalyptico.
Nein, mit Mel Gibson.
Achso, er ist von Mel Gibson tatsächlich.
Ja, ich weiß, ich kenne den Film ja auch. Ne?
Nee, es hat was mit Totems zu tun, dachte ich.
Das ist schon richtig. Nein, die wo hier William Wallace spielt. Ich habe den Namen, den Titel des Films vergessen gerade. Viele werden das wahrscheinlich denken. Was?
Braveheart,
ja genau. da siehst du ja auch die Schotten in dieser Clan-Struktur. Ne? Und die sind sich auch durchaus mal, wenn es darum geht, dass man gemeinsam gegen irgendwas gehen muss, dann sind die auch mal gemeinsam, aber sie klopfen sich auch mal gegenseitig. Also wir haben schon auch so Stereotypen, dass halt vielleicht durchaus auch Frostfänger, das ist ein Wolfsclan, die Golga folgen, das ist der rote Wolf, der ist halt immer vom Aspekt, der verlangt eher Blut und ist kriegstreiberisch und vor allem sehr kurz angebunden. Also das sind eigentlich dann, ist eher ein Clan, die nicht so viel drumherum reden. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann gibt es halt aufs Maul. Also das ist schon Teil des Hintergrundes, weil ich finde, du musst so ein Land ja auch interessant gestalten und wenn da alles friedlich ist und jeder kann mit jedem, kommt gut aus, dann ist es meistens auch langweilig.
Das wäre aber mal eine Abwechslung, weil ich habe den Eindruck, also ja gut, natürlich, ne, man muss ja irgendwie Konflikte haben, ansonsten will man ja auch nicht mehr bespielen. Mhm. Aber manchmal denkt man sich ja schon so, weil jetzt so ein friedliches Land wäre mal wäre mal ganz toll irgendwie.
Das wär's, aber ich find's auch ein Stück weit Fantasy hin oder her, aber einen gewissen Realitätshang haben wir ja immer, wenn wir so Länder machen und ich meine, guck unsere Welt an. Also das würde ich das Thema verlassen, aber ich glaube einfach, wenn du ein Land hast, vor allem auch noch so, na, wenn man so will, naja, rückschrittlich wäre, glaube ich, der falsche Begriff, sondern einfach vom Zeitalter her so weit hinter unserem Zeitalter, also Richtung Mittelalter, und wo es auch was Kommunikation und alles Mögliche angeht, so viele verschiedene Völker oder Clans oder Sippen oder Familien oder nenn es, wie du es willst, gibt, die alle andere unterschiedliche Ziele haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie friedlich zusammenleben, ist so gering.
Das stimmt. Ich mache jetzt das Fass nicht noch weiter auf.
Ja.
Tom, schweif mal wieder ein, wir schweifen nämlich ab.
Wenn du schon Geistersprecher sagst und wenn du Totem sagst und so weiter und Animismus, wie kann ich mir die Magie vorstellen? Was gibt es für Magie? Gibt es da irgendwie eine Magierakademie? Gibt es da irgendwie den freundlichen Nekromanten, der auf dem Friedhof haust? Erzähl mal, was darf ich mir vorstellen? Von der letzten Vorstellung finde ich sehr witzig bei euch.
Ja, nein. Im Prinzip ist bei uns eigentlich vieles möglich. Ich sag nicht alles und schon auch nicht nahezu alles, weil gerade sowas wie Dämonologie und Nekromantie sind so die Dinge, wo in der Nordbank dann zum Beispiel die Todesstrafe draufsteht. Und zwar ohne Gerichtsverhandlungen und ohne, dass jemand nachfragt. Also wenn dann der Bauer von nebenan Nekromanten trifft oder mehrere Bauern vielleicht, der gerade irgendwas macht oder so und die erschlagen den, zuckt alle Schulter und sagen, ja, das ist einer weniger. Aber es ist letztendlich so, dass die Magie, wenn man so den Überbegriff mal nehmen möchte, natürlich immer geistergefällig ist. Das heißt, ich habe es mal lustigerweise, ein Bekannter von mir, der nennt es immer, wir sind doch alle Paktierer. Na, also sprich, auch diejenigen, die göttergläubig sind, betrachte als Paktierer. Du hast doch einen Pakt mit deinem Gott und als Schamane hast du einen Pakt mit deinem Totem. Na, ist das jetzt so ein Begriff, den man nicht so gerne hört. Aber es ist viel möglich, aber die Dinge, die bei uns weit verbreitet sind und üblich sind, sind eben Schamane. Dann gibt es auch sowas wie, letztens gibt es auch Hexen, ne, aber halt eben die Naturverbundene, die typische Wicca, also die naturverbundene Hexe, Druiden sind auch gern gesehen oder auch Totemkrieger. Ne. Da ist aber auch so, dass sind wir selbst im Verein nie so ganz hundertprozentig von der Definition übereingekommen. Ich kann nur meine und die von dem einen und anderen, den ich kenne, wiedergeben. Und das ist halt letztendlich, haben wir halt versucht, mit dem Totemkrieger eigentlich dem Krieger eben kriegerische, magische Fähigkeiten mitzugeben. Sprich, ein Geistersprecher ist eher das, was vielleicht ein Priester wäre und sowas wie ein Totemkrieger könnte man eher vielleicht nur als Paladin betrachten. Es ist sehr schwierig, jetzt die Vergleiche zu ziehen, aber es ist halt jemand, der auch Magie wirken kann, aber eben nicht jetzt so der typische Vermittler zwischen Geister und Menschen ist, wie ein Geistersprecher. Ist ja im Namen auch schon ein bisschen mit drin, sondern einfach sagt, ich kann ein bisschen Magie, ich habe ein Bündnis mit dem Totem geschlossen, deswegen bin ich Totemkrieger und nicht einfach nur Krieger und habe eben auch bestimmte Fähigkeiten und mein Totem ermächtigt mich zu gewissen Dingen, die ich sonst nicht könnte. Und na, Druide muss ich glaube nicht viel erzählen, da haben wir das Rad auch nicht neu erfunden, eine Hexe in dieser Wicca-Form eben auch nicht. alles, was ansonsten eigentlich so gibt auch Priester oder Elementaristen und was auch immer, haben wir halt dann irgendwo gesagt, okay, das ist jetzt jemand, der nicht unbedingt aus den Clans kommt. Aber auch das wäre möglich, wenn jemand in den Clans geboren ist und er findet halt bei sich selber eine Begabung, die eben nicht dem Schamanismus entspricht, wäre das auch möglich. Aber wir haben keine Akademie. Na, wir hatten eine, aber es ist ja dann auch, das Land hat sich ein bisschen getrennt. Na, das ist ja auch eine OT-Entscheidung gewesen. Hat sich halt so ergeben. Ist halt manchmal so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben keine Akademie. Und wenn das Land irgendwann mal weiter voranschreitet und wir das Bedürfnis haben, als Verein eine Akademie wieder einzuführen, wie es ja schon war, dann macht man das. Aber momentan gibt es keins und deswegen lassen wir es. Also ist alles sehr naturlastig, letztendlich auch die Orks genauso, wie schon erwähnt, aber auch die Elfen. Na, da ist ja auch bekannt, dass wir haben ja auch keinen Elementarist, der Hochelf von sonst irgendwas ist. Also wir haben da einfach gesagt, wir lassen das mal draußen. Da müsste schon jemand, ja, wie soll ich sagen, mit einer guten Idee kommen und sagt, ja, ich komme zwar nicht so aus dem Clan, aber ich lebe in der Stadt. Na. Wir haben ja auch Städte, die wir halt irgendwann mal erschaffen haben. Und ja, das passiert ab und zu auch bei uns, dass jemand sagt, ich würde gern meine Heimat in den Nordlandclans haben, aber ich bin niemand, der in den Clans geboren ist, weil ich habe vielleicht schon einen fertigen Charakter mitgebracht, der aber gerade keine Heimat hat. Dann platzieren wir den meistens in die Stadt.
Okay, wenn du einwandern willst, darfst du in die Stadt einwandern. Ich habe verstanden.
Ja, es gibt bei uns so ein paar Dinge, aber auch da, das ist halt immer Stereotypen und Spaß halt, ne? Also früher hat es dann auch immer wieder gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die echt schlimm sind, Todesstrafe oder Verbannung oder im allerschlimmsten Fall kommst du halt in die Stadt.
Okay. Gibt es irgendwie Gruppen, die man kennen könnte aus den Nordland-Clans, wo du sagst, hey, das ist jetzt außerhalb dieser Totemkrieger oder außerhalb der Geistersprecher oder sowas, eine Gruppierung, die dann gemeinsam auf Cons geht, die man dann gemeinsam antreffen kann?
Würde mir gerade momentan von Einzelpersonen abgesehen keine einfallen. Ne? Also ich bin ja selber jetzt mit meinem Charakter halt unterwegs, dann eben manchmal auch mal mit meiner Frau, die auch eine Clanerin spielt. Momentan ist dieses gemeinsame Reisen von mit den anderen Vereinskollegen, sag ich mal, sehr stark beschränkt, bis nahezu nicht vorhanden. Das wird hoffentlich wieder anders.
Okay.
Ja, also es gibt momentan eigentlich keine Gruppierung, wo ich sage, das sind die und die oder der Clan, der als Einheit, das, was wenn wir eine Delegation von Hirschclan hätten, die sagen, wir sind fünf, sechs Leute vom Hirschclan, wir bereisen regelmäßig die und die Con-Reihe oder so, das gibt es momentan gerade nicht. Also wir haben wie gesagt, eine Con-Reihe im eigenen Land, die nennt sich Clanslande, weil es eben auch tatsächlich nur, in Anführungszeichen, nur die Clans bespielt und nehmen jetzt nicht Städte oder Elfen oder Orks oder was auch immer. Zumindest mal ans eigene Spielgebiet. Und demzufolge gibt es halt einen Haufen Leute, die auch die Clanslande und die Nordlandclans als Land, als ihr Reisegebiet, ja, betrachten.
Wo wir bei Reisegebiet sind, wie sieht's aus bei euch mit Cons? Wir haben jetzt das, wir schreiben das Jahr 2025. Wie ist es da? Gibt es irgendwie Cons, wo man hingehen kann? Wo Leute, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, wir machen jetzt irgendwie einen Con oder so, oder?
Ja gut, das habe ich ja jetzt nicht gerade schon gesagt. Wir haben eine Con-Reihe und da ist dieses Jahr Juli Clansande 2. Wir haben 2023 Clansande 1 gemacht. Er hat eine neue Con-Reihe angefangen und da findet jetzt im Juli der zweite Teil statt. In KW30 vom 24. bis 27. Juli der Convention und da spielen wir quasi den zweiten Teil und so. Con-Reihe, wie viele Teile die auch immer haben wird, weiß man meistens am Anfang selber nicht.
Okay. Ja. Und da sind noch Plätze frei, oder was?
Das sind noch Plätze frei, sowohl SC als auch NSC. Ja. Wir haben es halt auch hinterher da mitbekommen. Wir haben es halt auch, ja, wir hatten nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir mussten es an dieses Wochenende legen und einige haben gesagt, ja, da die Woche drauf ist halt eine Großveranstaltung, das sehr bekannte. Und da viele sagen, ja, wir gehen da halt hin und 2 Wochen in Folge auf Con gehen ist halt schon nicht für alle so ganz nett und ich kann es verstehen. Ich 2 Wochen ein Stück. Ich habe es auch schon gemacht. Ich war auch schon 3 Wochen im Stück auf Con, aber da bist du schon meistens ziemlich durch hinterher.
Okay. Wir werden im Zweifelsfall den Link zu eurem Discord oder zur Veranstaltung dann bei uns im Discord hinterlegen, denke ich mal.
Ja, denke ich
Dass,
auch.
wenn Interessierte da sind, dann entsprechend für NSC oder SC-Seite man auch dann den Link dazu hat, wenn man da mehr wissen will. Und ja.
Klar, gerne.
Genau.
Gibt ja die Möglichkeit, euch jetzt auf Con irgendwo anders zu treffen. Oder auch auf eure eigenen Cons zu kommen. Was kann man denn da dann erwarten? Was für Spiel? Was für Charaktere?
Also Charaktere auf NSC-Orga-Seite ist eigentlich das, was ich eigentlich beschrieben habe. Na, also wir werden jetzt hier klar, also letztendlich als NSC lässt sich ja immer irgendwelche Überraschungen auftauchen. Aber was die NSCs aus den Clans angeht, das Prinzip, was ich beschrieben habe, eben Schamanen, Hexen, Druiden oder eben Kaubflechter, also man muss ja nicht immer vom Magiebegabten ausgehen, sondern Kaubflechter, der Schankwirt, der Jäger, Bauer, da ist alles mit im Prinzip drin. Und was man auf Grund bei uns erwarten kann, ist letztendlich wir versuchen so gut es geht. Ich kenne wahrscheinlich das Problem selber auch. Es ist immer ein bisschen von der Anzahl der NSCs auch abhängig natürlich, was du darstellen kannst von dem eigenen Land. Na, es ist halt der Klassiker. Na, du bist irgendwo in einem Dorf und wenn es einen Angriff gibt, dann sind alle vom Dorf plötzlich weg. Was meistens daran liegt, dass alle NSCs plötzlich angreifen und niemand mehr auf der Spielerseite mitkämpft. Und ansonsten ist es halt, wie schon erwähnt, bei uns halt wirst du halt eben dann die naturverbundenen Völker treffen, was du in Form von Spiel bei uns erwarten kannst. Wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Also zunächst mal, wir spielen High Fantasy, versuchen aber das Power-Level nicht so hoch zu halten. Also so, wie soll ich sagen, Plots, wo man jedes Mal ständig die Welt retten muss, sondern das Ende steht bevor. Wenn ihr hier das und das nicht erledigt, dann müssen eigentlich alle sterben, sprich inklusive den Nachbarländern. Es ist abgesprochen mit denen. Nein, das wird so nicht stattfinden. Also, dass ich irgendwann mal den Chef von Mittellande schreibe, tut es leid, aber wir haben die Mittellande komplett vernichtet auf unserem Kron. Also ihr müsst jetzt die Karte streichen. Ist ja Quatsch, ne? Das heißt, wir versuchen es spielbar zu lassen und auch das High Fantasy Level nicht so hoch zu drehen, dass du einen Knoten im Kopf bekommst. Ich meine, auch da muss jeder selber wissen, was er spielen möchte, aber wir haben für uns als Orga gesagt, lass uns, wenn es darstellbar ist, lass es uns darstellen. Ne? Telling ist so ein böses Wort. Wir sitzen da und sagen, ja, es gibt manche Sachen, die sind durch Telling relativ schnell und einfach und auch ganz gut, kann man gut rüberbringen. Aber wenn man es vermeiden kann, ist eigentlich ganz schön. Ja, so versuchen wir eigentlich das Spiel eigentlich bei uns ein bisschen zu gestalten.
Tatsächlich hätte ich dann noch eine Frage. Wenn jetzt Hörende auf eure Charaktere stoßen, also sprich, man bekommt mit, ja, da laufen Nordland-ClanerInnen herum auf der Con. Gibt es Sachen, wo der Nordland-Claner an sich, wenn er das mitbekommt, völlig ausrastet oder sagt, ja, das machst du genau richtig. Also wir haben jetzt schon mitbekommen, wenn du Nekromant oder Dämonologe bist, bitte sag es nicht den Nordland-Clanern, dann kommt der böse Bauernmob und sorgt dafür, dass du nicht mehr lebst und keine Geburtstagsfeier mehr erlebst. Aber was ist,
Ja.
wenn du ein Ork bist? Wenn? Genau. Aber was ist...
Wenn du ein Ork bist, kriegst du einen Geburtstagskuchen, haben wir gelernt.
Nein, die backen die.
ja. Nein, aber tatsächlich, was kann ich erwarten im Spiel mit den Nordland-Clanern auf Konn? Also nicht den NSCs, sondern tatsächlich den SCs, die herumlaufen. Es sind ja doch ein paar. Auch wenn ihr irgendwie einzeln nur herumlauft, haben wir jetzt mitbekommen.
Ja, es ist letztendlich schon so, da, wie ich auch relativ früh auch schon gesagt habe, dass ja, es hört sich so ein bisschen plakativ an, aber so dieses Dinge, die wieder dem Kreislauf sind, sprich dem Lebenszyklus, also sprich irgendwas kommt zur Welt, wird geboren, existiert und stirbt und geht dann dahin, wo es hingehört, um es mal ganz blöd zu sagen. Das ist halt so der Kreislauf, an das glauben die Nordland-Claner. Und alles, was dann dazu gegenläuft in Form von Wiedererheben, also sprich Nekromantie oder auch eben auch, manchmal es zählt auch der Weg, um irgendein Ziel zu erreichen, sprich Schwarzmagier, die sagen, hier habe ein Ziel, mir ist jedes Mittel recht, um dieses Ziel zu erreichen, sei es noch so finster. Auch da würde sich ein Clan dagegen stellen, weil das halt einfach auch nicht der natürliche Weg ist. Oder eben dann logischerweise alles, was aus fremden Dimensionen kommt. Also, ja, es ist auch so ein Wort, so ein Begriff, ne? Sprich Dämonen, ne? Oder alles, was sich in so eine Art, ja, Dämon sein könnte. Das ist ja auch so ein Begriff, der Umständen, den man manchmal ein bisschen genauer interpretieren muss, manchmal auch nicht. Oder eben, was bei uns auch schon durchaus auf Konma zu Schwierigkeiten geführt hat, ist, da war leider auch mein Charakter dran beteiligt, ist, wenn einer kommt, der sich nicht mit den Gesetzen beschäftigt hat, du bist Gast bei uns im Land, du reist durch die Nordland-Clans und hast, weil das bei dir in deinem Land normal ist, deinen Sklaven mit dabei. Da haben wir uns irgendwann mal drauf geeinigt im Verein, auf Sklaverei steht in den Nordland-Clans die Todesstrafe. Und wenn du Gast bist und kommst mit deinen Sklaven zu uns, kann gut sein, dass du hingerichtet wirst, dann stirbst du. Also das ist eigentlich auch in dem Fall, als Orga ist es einfach abklärbar, na, wenn ein Spieler kommt und checkt ein, sag ich mal, oder hat dann reingeschickt, dir zugeschickt, was er hat und sagt halt, ich bringe da meine 3 Sklaven mit und ich habe noch ein Zelt voll mit versklavten Feen und sonst irgendwas, dann schreibt man an und sagt, komm bitte nicht. Oder wenn du kommst, dann rechne damit, dass du stirbst auf diesem Korn. Sprich, dein Charakter stirbt auf diesem Korn. Mhm. Und wenn jemand sagt, ist mir egal, dann ist halt so.
Leben am Limit.
Ja, ist schon so. Ich meine, wir hatten das schon. Das war von einer befreundeten Orga, die eben auch die Clans bespielt hat, oder die Northern Clans bespielt hat, da war ich selber auch Spieler auf der Convention und da war einer, dem wurde das gesagt und der hat dann aber auch, der war tatsächlich ein Nekromant, das hat da irgendwann mal die Leute mitbekommen und weil er halt auch, wie soll ich sagen, so frech war und hat Nekromantie betrieben und der ist dann halt gestorben worden.
Ihr kennt es alle. Okay, das klang jetzt ziemlich abschreckend, ehrlich gesagt.
Was klang abschreckend? Wow, wieso? Du wolltest zu uns auf Con kommen und wolltest Dämonologe spielen, oder habe ich es richtig verstanden? Mit deinen
Sklaven. Ja, genau.
Dämonologe.
Nekromant.
Mit Sklaven, genau.
Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne rechtschaffend gute Charaktere spiele.
Ja, das passt doch. Du bist doch, wunderbar aufgehoben bei uns dann als rechtschaffend guter Charakter, der nicht mit Sklaven oder Dämonen oder Untoten kommt.
Genau, ohne Sklave und ohne Nekromantie-Fähigkeit ist man gut aufgehoben.
Ansonsten aber, also auf die Frage vielleicht nochmal einzugehen, ansonsten ist es bei uns aber tatsächlich so, es sind die Nordland-Clans ein relativ tolerantes Volk. Wenn irgendjemand mit einem schrägen Glauben daherkommt, dann zucken die halt meistens die Schultern und sagen, naja, Gläubige, was willst du machen? Die sind halt schräg.
Wenn jetzt Hörende sagen, dass sie neugierig geworden sind und gerne bei euch mitspielen wollen, nicht als Nekromant, an wen wenden die sich denn da am besten?
Na, momentan wahrscheinlich am besten an mich. Da kriegt man am schnellsten auch Antwort. Ich bin jemand, der eigentlich, wenn ich eine Anfrage bekomme, immer in der Regel immer relativ schnell zurückschreibe. Ich habe bei mir kommt zum jetzigen Zeitpunkt halt sehr viel vom Hintergrund auch zusammen, ne? Also wir sind halt ein Verein, das heißt viele Dinge, auch das, was ich alles so wiedergegeben habe, ist vom Verein bestimmt worden und abgestimmt. Es gibt keine Einzelperson, der sagt, ich hätte gerne. Und ab jetzt gibt's auch ein Badagam-Clan. Also sowas wird nicht stattfinden. Bei uns wird alles vom Verein abgesägt. Wenn jemand einen Vorschlag hat, eine Idee, dann sagen wir, pass auf, gibt einmal im Jahr eine Vereinsversammlung und da gibt es dann halt auch solche Vorschläge. Wir würden gerne was anderes machen, was Neues oder was bleiben lassen, was auch immer. Das heißt, momentan kommt halt relativ viel bei mir zusammen. Wenn jemand Interesse hat, wir haben ja einen Discord-Server auch oder ich bin per E-Mail auch erreichbar, kann sich gerne an mich wenden und dann ist wahrscheinlich der einfachste und schnellste Weg. Aber für Informationen würde eigentlich jeder Spieler, der zum Verein gehört oder die Nordland-Clans eigentlich schon auch aktiv spielt, sind ja nicht alle im Verein, zur Verfügung stehen, denke ich mal.
Ja. Discord und E-Mail werden wir also entsprechend im Kanal bei Discord verlinken.
Marco, hast du noch etwas, was du jetzt anbringen möchtest, wo du sagst, hey, das habt ihr nicht gefragt, das ist aber ein Thema für mich, das ist wichtig.
Mir fällt tatsächlich gerade gar nichts ein. Also alles, was mir einfällt, ist alles sehr detailliert. Na, klar, man könnte sich stundenlang über so ein Land unterhalten, neben über gerade, was wir jetzt so besprochen haben, Clanstrukturen, politische Strukturen. Da gibt es halt das grobe Ganze und dann viele Details. Also von dem her wüsste ich jetzt gerade nicht, dass wir irgendwas Wichtiges vergessen haben. Vielleicht noch eins. Eines vielleicht noch zu den der Struktur, also wenn man so möchte, auch politische Struktur der einzelnen Clans. Das ist so ein bisschen etwas, was wir irgendwann mal ausgemacht haben, was im Kleinen anfängt und bis zum Großen eigentlich durchstrukturiert ist. Also sprich dieses, wir haben da ein Wort dafür, das ist nicht Kegora, also wir haben nicht so viele spezielle Wörter. In der Regel benutzen wir die normale Sprache, aber für bestimmte Dinge, wie es sind ausgestoßen wird zum Beispiel, gibt es einen bestimmten Begriff. Oder eben die Kegora ist halt ein Begriff, den wir gesagt haben. Das ist so dieses Dreigestirn eigentlich, was die Führung angeht. Und das fängt in der Familie an. Die Familie hat meistens jemand, der was, ich sag mal, Häuptlingniveau das Sagen hat, ne? Und wir sind nicht weder patriarchalisch noch matriarchalisch angeordnet. Wir haben da wirklich auch gesagt, wir wollen das komplett offen lassen. Ja, es gibt schon in manchen Clans die eine oder andere Position, wo eher eine Frau oder eher ein Mann inne hat, aber im Großen und Ganzen haben wir da eigentlich keine besondere Gewichtung. Aber es gibt dann halt immer in der Familie dann den Ältesten, die Älteste, dann auch vielleicht jemand, der sich eher um spirituelle Dinge kümmert und jemand, der sich eher dann halt um ja, Essen, Verteidigung, was auch immer kümmert, ne? Also sprich, da gibt es schon dieses Dreigestirn, geht dann hoch bis zur Sippe. Das ist dann praktisch die nächste Einheit, also mehrere Familien. Auch da haben wir uns nicht so ganz auf einzelne Zahlen eingelassen. Mehrere Familien bilden halt eine Sippe. Die haben in der Regel auch alle irgendwo einen Namen. Die Sippe so und so, ne? Die Sippe, wo mein Charakter herkommt, Rufus, der kommt aus der Windhügelsippe. Und da gibt es eben auch dann einen Geistersprecher, ne? Also sprich der oberste Schamane. Na, dann eben gibt es da auch einen Häuptling. Das ist der oberste Krieger, Kriegerin, je nachdem. Und dann die Ältester. Und das geht dann auch in den nächsten Einheit rüber beim Clan. Auch im Clan gibt es eben dann die Hochschamane, Schamanin, dann der Häuptling oder da ist unterschiedlich. Manchmal ist es wirklich dann eben der Stammesführer. Es gibt dann auch wirklich welche, die sich Clansfürst nennen. Das kommt auch von welchem Clan, aber das wird jetzt zu weit führen. Clansfürst, oberster Häuptling, oberster Krieger oder eben halt auch Hochschamane, Schamanin. Und auch da gibt es einen Ältesten. Und also sprich, das zieht sich von diese Kegora, diese Dreierstruktur zieht sich von der Familie bis in alle Strukturen zu den Clans dann hin. Das ist das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, was etwas Besonderes bei uns ist, von den vielen, vielen Details mal abgesehen.
Okay, das war sehr, sehr detailliert. Ich wäre fragenlos glücklich. Paula, wie schaut's bei dir aus?
Ich auch.
Ja, dann können wir doch den Sack zumachen. Wenn du sonst nichts weiter
Cool,
hast,
freut mich.
dann vielen Dank.
Nee, das
Deine letzte Chance, nochmal irgendwas zu sagen.
ja, also auch in dem Fall, ich war auch eher so Abschlussworte von meiner Seite aus. Vielen Dank, ich fand das sehr interessant. Na, ich war am Anfang jetzt auch nicht so hundertprozentig genau gewusst, was auf mich zukommt. Grob schon, logischerweise, aber es ist einfach schön, man kann über sein Hobby reden und bekommt Fragen gestellt und kann antworten und ist eine gewisse Leidenschaft auch dahinter. Und mir hat es sehr großen Spaß gemacht und vielen Dank für das Interesse und die Zeit, die ihr hier auch dann für dieses Projekt da
Na
investiert.
klar, gern.
Das ist sehr schön zu hören, dass
Ja.
also ja, wir ernähren uns ja hauptsächlich von Lob, ehrlich gesagt, bei dem
Richtig.
Projekt.
Das denke ich mir.
Genau.
So, das war mal wieder eine super
Ja, das.
Überleitung.
Who kills? Who kills? Egal.
Wenn ihr uns nämlich nicht nur mit Lob unterstützen möchtet, dann könnt ihr uns auch einfach einen Coffee, also einen Kaffee auf Coffee spendieren. Unter, ja, den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord, den wir jetzt schon häufiger erwähnt haben, dem Tom schreiben unter alleslab@posteo.de. Wenn ihr uns außerdem noch weiter supporten wollt, dann könnt ihr gerne unseren Podcast auf den Plattformen empfehlen, auf den gängigen Plattformen, auf denen ihr diesen Podcast auch hört und uns sogar bewerten, wenn ihr das möchtet. Möglichst natürlich gut. Ja.
Jede hilft, sichtbarer zu werden, tatsächlich.
Ja.
Und den Algorithmus zu besiegen.
Scheißteil, Entschuldigung.
Ja, genau. In dem Sinne, noch einen schönen Sonntag. und bis bald.
Tschüss.
Bis bald. Ciao.